Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Klimaschützer in aller Welt atmen auf über das Wahlergebnis in Brasilien. Was kann, was wird Wahlsieger Lula zum Klimaschutz beitragen? Dazu gleich mehr. Und wie sehr wirft es die Bürgergeldpläne der Ampel zurück, wenn der Bundesrat nicht mitzieht? Auch dazu gleich mehr. Zum Start aber die Gaspreisbremse, die in Teilen bereits bekannt ist, die wurde nun in allen Details von der zuständigen Kommission an die Politik übergeben. Nadine Lindner hat sich dort ins große Ganze und in die Details eingelesen. Vielleicht, Frau Lindner, doch nochmal das Bekannteste zum Start. Was genau soll im Dezember passieren?
Ja, das gehört tatsächlich zu den Teilen, die schon bekannt sind aus diesem Abschlussbericht der Expertenkommission Gas und Wärme. Das ist ja das Interessante heute. Ein paar Punkte wurden tatsächlich wiederholt, die man schon aus dem Zwischenbericht von Mitte Oktober kannte. Ein paar Punkte sind neu hinzugekommen. Aber das, was vor allem Privatkundinnen und Kunden für den Dezember erwartet, das ist eigentlich schon bekannt. Es geht vor allem darum, dass die Bürgerinnen und Bürger für Dezember 2022 eine einmalige Entlastung bekommen auf Basis des Verbrauchs, den man aus dem September 2022 zugrunde legt. Und diese einmalige Entlastung soll dann dienen als finanzielle Brücke hin zur regulären Einführung der Gaspreisbremse, die man ja für Privathaushalte im März bzw. April 2023 erwartet. Es werden dann aufgeführt unterschiedliche Berechnungsmethoden. Es wird im Abschlussbericht so ein bisschen unterschieden zwischen Normal- und Spezialfällen. Wie auch immer, Ziel ist es, dass die Kundinnen und Kunden ein 12 der jährlichen Abschlagsrechnung erstattet bekommen. Und man möchte die Verrechnung möglichst schnell, aber spätestens bis zum 20. Dezember 2022 dann auch bekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat deshalb schon gesagt, man setzt jetzt auf schnelle Eckpunkte. Noch in dieser Woche soll das Bundeskabinett vor allem zu diesem Punkt der Einmalzahlung dann Beschlüsse fassen.
Und wir werden das jetzt abarbeiten entlang des Berichtes. Noch in dieser Woche werden wir Eckpunkte vorstellen, wie die Vorschläge der Gaskommission umgesetzt werden können.
Ja, soweit Bundeskanzler Olaf Scholz.
Zu den noch nicht so bekannten Details gehört, welche Hilfen es für Unternehmen geben soll und vor allem an welche Konditionen die Hilfen geknüpft sind.
Ja, das ist heute nochmal deutlich geworden. 25.000 Unternehmen in Deutschland könnten die Hilfe in Anspruch nehmen, die dann im Januar starten soll. Die Rahmenbedingungen, die sind eigentlich klar. Es geht um einen reduzierten Beschaffungspreis von 7 Cent für die Kilowattstunde für ein Kontingent von 70% des Verbrauchs im relevanten Vergleichszeitraum im Vorjahr. Aber jetzt geht es um die Konditionen. Die Unternehmen sollen Standort- und Transformationsvereinbarungen abschließen. Dazu zählt auch, dass 90% der Belegschaft mindestens noch ein Jahr zu halten sind. Das war ein Punkt, der Gewerkschaften und Sozialdemokraten besonders wichtig war. Und von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger gab es dazu heute Nachmittag bei der Pressekonferenz keine Einwände.
Ich bin grundsätzlich mit den Vorschlägen der Gaskommission einverstanden. Wichtig ist jedoch, dass diese Hilfe jetzt schnell kommt und nicht noch an noch mehr Bedingungen gebunden wird. Das ist das Wesentliche.
Ja, die Versorger sind ein bisschen skeptisch. Der VKU, Verband der kommunalen Unternehmen, hat gefragt, wie sollen wir das eigentlich kontrollieren? Die Versorger können die Kontrolle bei den Unternehmen dann nicht übernehmen. Das müsse dann schon der Staat machen. Da sieht man hier noch einige praktische Umsetzungsfragen offen.
Nach den Kommissionsvorstellungen soll es ja auch Ansätze geben, um der sozialen Gerechtigkeit mehr Genüge zu tun. Da geht es um Besteuerung und um Härtefallfonds.
Ja, genau. Neu ist, dass ein Härtefonds vorgeschlagen ist, der ab Jahresbeginn greifen soll. Er soll Bedürftige unterstützen, aber auch Besitzern von Öl- und Pelletheizungen unter die Arme greifen, die ja auch mit Preissteigerungen konfrontiert sind. Dann gibt es noch den Punkt, das hat Jasmin Fahimi nochmal betont, dass die Entlastungen ab einem Einkommen von 72.000 Euro besteuert werden sollen. Sie hat gesagt, das ist ein Punkt, sowohl der Härtefonds als auch diese Besteuerung der Profite aus der Gaspreisbremse, was auch die soziale Gerechtigkeit nochmal betont, hören wir Jasmin Fahimi, die DGB-Chefin.
Das heißt, dass hier auch nochmal ein klares Signal gesendet wird der Verteilungsgerechtigkeit.
Ja, und die Verbraucherzentrale Bundesverband hat durchgerechnet, dass ein größerer Vier-Personen-Haushalt in etwa 1.000 Euro pro Jahr mit diesen neuen Mechanismen einsparen könnte.
Und nochmal zu den Unternehmen. Da gibt es ja Konfliktstoff um die Frage, ob nicht auch Boni- und Dividendenzahlungen gestrichen werden müssten für Unternehmen, die Hilfen bekommen. Das war ja auch Thema in der dritten Runde der sogenannten konzertierten Aktion. Sie haben da den Arbeitgeberpräsidenten und die DGB-Chefin zu Wort kommen lassen. An der Stelle gab es aber einen Konflikt.
Ja, es gibt dort vor allem politischen Konflikt, der im Bundestag, denke ich, dann noch ausgetragen wird. Der grüne Fraktionsvize Andreas Audritsch, der hat gesagt, er möchte, dass verboten wird, dass Unternehmen, die Hilfen aus dieser Gaspreisbremse beziehen, gleichzeitig Boni bzw. Dividenden ausschütten. Der Abschlussbericht der Expertenkommission, der bleibt da etwas unklar, der thematisiert es nicht ganz. Und auch Olaf Scholz hat sich da heute zurückgehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der politischen Debatte noch eine Rolle spielt. Und Sie haben es angesprochen, das war eine Pressekonferenz der konzertierten Aktion. Und die Expertenkommission für Gas und Wärme hat der konzertierten Aktion heute quasi zugearbeitet für ihre Sitzung. Die nächste Sitzung ist der konzertierten Aktion ist dann für Beginn des nächsten Jahres geplant.
Nadine Lindner war das, die Details zur Gaspreisbremse. Die dafür gebildete Kommission hat ihre Arbeit fertiggestellt. Die Ideen gingen an den politischen Auftraggeber. Und beim Stichwort fertiggestellt bleiben wir. Auch das Sofortprogramm zum Klimaschutz, das die Ampel sich verordnet hat, ist fertig und geht nun in die sogenannte Ressortabstimmung. Es wird also den anderen beteiligten Fachministerien zugeleitet. Der etwas lückenhafte Inhalt von Ann-Kathrin Bösker.
Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, schiebt die Bundesregierung mit einem Sofortprogramm nun weitere Gesetzesvorhaben an. Um 65% sollen die deutschen Treibhausgasemissionen bis 2030 sinken im Vergleich zum Jahr 1990. Doch bislang spart Deutschland zu wenig CO2 ein. Um diese Lücke zu schließen, hatten die Ampelkoalitionäre sich darauf verständigt, in diesem Jahr ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg zu bringen, das nun nach langen Diskussionen kommen kann. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein entsprechendes Papier in die Ressortabstimmung gegeben. Es klammert jedoch zentrale Streitfragen aus. Da wäre zum einen der Verkehrssektor. Rund 5 der insgesamt 20 Seiten listen Maßnahmen, die hier zu Emissionsminderungen führen sollen. Fördermaßnahmen für Antriebswechsel im Individual- und Schwerlastverkehr, Ausbau und Innovation im Schienenbereich oder das 49-Euro-Ticket. Dennoch sagt das Wirtschafts- und Klimaministerium, dies reicht nicht aus. Bis 2030 bliebe ein Minderungsbedarf von 118 bis 175 Millionen Tonnen. Es brauche daher mehr Anstrengungen. Anfang 2023 soll deshalb über weitere Maßnahmen beraten werden. Auch der Streit über eine Änderung des Klimaschutzgesetzes wurde ins nächste Jahr vertagt. Hier besteht die FDP auf sektorübergreifenden Betrachtungsweisen. Wie dies gelingen könnte, ist im Klimaschutz-Sofortprogramm angerissen, es bleibt jedoch vage. Darüber hinaus werden zahlreiche Maßnahmen gelistet, die alle klimaschutzrelevanten Sektoren betreffen. Darunter Gesetze, die teilweise schon umgesetzt wurden, etwa neue Ausbauziele für die erneuerbaren Energien oder kurzfristig umzusetzende Vorhaben, etwa für klimaschonendes Heizen im Gebäudebereich. Im Bereich Industrie sollen Differenzverträge und Superabschreibungen auf den Weg gebracht werden. In der Landwirtschaft soll der Einsatz von Stickstoffdünger reduziert werden. Das Klimaschutz-Sofortprogramm ist daher eine Art Arbeitsprogramm für die zuständigen Ministerien.
Ann-Kathrin Bösker war das. Das Bürgergeld, mit dem das Hartz-IV-Regelwerk mehr als nur im Namen erneuert werden soll, soll eigentlich zum 1. Januar in Kraft treten. Dass das eng werden könnte, was die Umsetzung angeht, davor haben bereits die Personalräte in den Jobcentern gewarnt. Mehr Verzögerungspotenzial aber hat, dass die Union sich querstellt, die über die unionsgeführten Länder im Bundesrat am Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist. Panayotis Gavrilis dazu.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass seine Regierung Hartz IV mit dem geplanten Bürgergeld hinter sich lassen kann zum Jahreswechsel.
Und wir tragen auch alles dazu bei, dass das tatsächlich möglich ist. Das Gesetz ist auf den Weg gebracht von der Bundesregierung. Es befindet sich jetzt in den Beratungen im Bundestag und natürlich auch mit dem Bundesrat. Aber meine Zuversicht ist groß.
Nicht ganz so zuversichtlich zeigt sich der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey. Aus seiner Sicht wird mit dem Bürgergeldgesetz Arbeit unattraktiv gemacht, wie er dem Fernsehsender NTV sagte.
Das geht also in die völlig falsche Richtung. Und darüber hinaus fehlt es an Respekt auch für diejenigen, die für dieses Bürgergeld aufkommen sollen. Deshalb glauben wir, es gibt da so tiefgreifende Fehler in diesem Gesetz, dass wir ganz sicher im Bundestag in der nächsten Sitzungswoche nicht zustimmen werden und dass wir es auch im Bundesrat nicht für zustimmungsfähig halten.
Das Bürgergeld soll zum Jahreswechsel das bisherige Hartz-IV-System ersetzen. Eine alleinstehende Person ohne Arbeit soll dann knapp 500 Euro bekommen. Die Ampel braucht für die Reform die Zustimmung der unionsgeführten Bundesländer im Bundesrat. Nicht die Anhebung des Regelsatzes um 50 Euro ist aus Sicht der CDU-CSU das Problem, sondern dass es zum Beispiel die ersten 2 Jahre bei Vermögen bis zu einem Wert von 60.000 Euro keine Überprüfung geben soll.
Ist schon Vermögen. Führt dazu, dass Leute mit einem relativ hohen Vermögen vom Staat komplett unterstützt werden und andere, die wenig haben, hart arbeiten müssen, um da die Leistung zu erbringen.
So CSU-Chef Markus Söder heute Morgen im ZDF. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kontert im Deutschlandfunk, Vermögenswerte einer Einzelperson bis zu 60.000 Euro zu schützen, sei die geltende Lage auch im aktuellen Hartz-IV-Bezug. Das hatten Union und SPD in der Vorgängerregierung wegen der Pandemie so beschlossen.
Und wir halten es nicht für gerecht und zumindest tat das die Union damals auch nicht, dass Leute, die immer viel gearbeitet haben, die sich was aufgebaut haben, die durch äußere Umstände ins Strudeln geraten, dass die jetzt alle Substanz aufbrauchen müssen.
Die SPD-Parteichefin Saskia Esken zeigt sich in Richtung Union gesprächsbereit. Wenn die unionsgeführten Bundesländer beim Bürgergeld Detailfragen klären wollten, sei man dazu bereit, so Esken gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang klingt da etwas anders und wirft der Union Blockadehaltung vor.
Ich habe wenig Verständnis dafür, dass man Menschen mit wenig Einkommen und Leistungsberechtigte gegeneinander ausspielt, während wir als Ampel in beiden Bereichen Verbesserungen voranbringen. Und ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass man in der Zeitung jeden Tag neue Entlastung fordert und dann, wenn es konkret wird, die Menschen im Regen stehen lässt. Die Blockadehaltung der Union ist hier nicht verantwortlich.
Es braucht einen Kompromiss, wenn das Bürgergeld wie von der Ampelregierung geplant zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll. Den Kompromiss könnte es aber möglicherweise als letzte Chance erst im Vermittlungsausschuss geben, dem Gremium von Bundestag und Bundesrat.
Panayotis Gavrilis heißt das, war das. Brasilien hat gewählt und zur großen Freude weiter Teile in der westlichen Welt heißt der Wahlsieger nicht Bolsonaro. Der Wahlsieg des Kontrahenten Lula weckt Hoffnungen, dass sich das für den globalen Klimaschutz so immens wichtige Land in internationale Vereinbarungen einbinden lässt und auch als Handelspartner eine verlässlichere Rolle spielen wird. Zu Hoffnungen und Erwartungen an den neuen starken Mann Brasiliens, Jule Reimer.
Wahlsieger Luiz Inácio da Silva, kurz Lula, setzte bei seiner ersten Rede direkt klare Prioritäten. Unsere wichtigste Verpflichtung ist es, den Hunger wieder einzudämmen. Wir können nicht zulassen, dass Männer, Frauen und Kinder nicht so viel zu essen haben, wie man zum Leben braucht. Damit reagierte der Politiker direkt auf die Mehrheit seiner Wählerschaft. Viele, aber bei weitem nicht alle, stammen aus dem armen Nordosten und den ärmeren Stadtvierteln. Auch die Wirtschaftsverbände kennen den früheren Gewerkschafter Lula gut, weil er bereits zwischen 2003 und 2011 als Präsident das damals prosperierende Brasilien regierte. Am Montag machte der Spitzenverband der brasilianischen Industrie, CNI, klar, was er diesmal von Lula erwartet. Die neue Regierung müsse im Dialog den Weg für eine CO2-arme Wirtschaft bereiten, Investitionen und Wachstum ankurbeln, Reformen der Vorgängerregierung weiterführen, insbesondere bei der Steuerreform. Wahlsieger Lula sagte wiederum zu seiner Marschrichtung: Wir werden Brasilien wieder reindustrialisieren, eine grüne Digitalisierung vorantreiben, den Erfindungsreichtum unserer Unternehmer unterstützen und wir wollen auch Intelligenz und Know-how exportieren. Letzteres kann als Gegenprogramm zur bisherigen Regierung unter Jair Bolsonaro verstanden werden. Diese hatte Investoren eingeladen, möglichst ohne Umweltauflagen Rohstoffvorkommen in ganz Brasilien zu erschließen, vor allem in den noch unberührten Gegenden der Amazonasregion. Illegale Praktiken wurden unter Bolsonaro deutlich erleichtert. Gleichzeitig verlangte er Geld von der internationalen Gemeinschaft, um den selbstbeförderten Raubbau im Amazonas einzudämmen. Damit sei jetzt Schluss, machte Lula deutlich. Jetzt gelte wieder das Gesetz.
Wir werden die Amazonas-Region wieder aktiv managen, sie überwachen und jegliche illegale Aktivität bekämpfen, egal ob es sich um Goldsucher, Bergbau, Holzwirtschaft oder illegale Landnahme durch Agrarunternehmen handelt. Seine Regierung werde das vom Vorgänger verspielte Vertrauen der nationalen und internationalen Investoren sowie Regierungen wiederherstellen und sich für Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union und den USA engagieren. Brasilien steht wirtschaftlich vergleichsweise gut da. Statt Rezession erwartet der IWF 2,5% Wachstum. Die Inflationsrate ist mit 8,5% für brasilianische Verhältnisse halbwegs erträglich. Das Land, das 24 Mal so groß wie Deutschland ist, sei auf jeden Fall ein erstrebenswerter Partner, meint Martin Lück vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock.
Brasilien ist auch über seinen Rohstoffreichtum in seltenen Erden, auch in anderen Rohstoffen, die für die grüne Transformation benötigt werden, ein interessanter Partner. Und die Zusammenarbeit mit Europa, die bisher eher relativ schwach war, könnte deutlich ausgebaut werden.
Der künftige Präsident Lula setzt aber auch Grenzen. Brasilien dürfe nicht zum reinen Rohstofflieferanten degradiert werden. Er wünsche sich Partner, die die Sozial- und Nachhaltigkeitspolitik seiner Regierung mittragen würden. Abkommen müssten gerecht ausgestaltet sein.
Estamos aberto a cooperação internacional.
Um den Amazonas zu schützen, sind wir offen für die internationale Zusammenarbeit, seien es Investitionen oder Forschung. Aber es wird immer unter Wahrung unserer Souveränität
geschehen.
Dieser letzte Halbsatz ist ein wichtiges Signal an die brasilianischen Militärs. Lula betonte auch seine angestrebte Vermittlerrolle in den G20 und den Schwellenländern, darunter China und Russland. Auch deshalb mahnt Vermögensverwalter Lück ein schnelles Zugehen der Europäer auf Brasilien an, um das Freihandelsabkommen Mercosur in trockene Tücher zu bringen.
Allein schon, weil wir anderen Spielern in der Welt hier nicht den exklusiven Zugriff erlauben dürfen. Stichwort China, aber sicherlich auch anderen. Und Europa muss auch in Lateinamerika eine stärkere Rolle spielen, muss damit natürlich aber auch für Lateinamerika, in diesem Fall Brasilien, interessant bleiben als Partner. Da bin ich durchaus positiv gestimmt, dass da auch Deutschland eine stärkere Rolle spielen kann.
Der Bericht von Jule Reimer war das. Moskau hat das Abkommen über Getreideexporte aus der Ukraine aufgekündigt. Doch Frachter, die nach UN-Angaben mit Weizen und Sojabohnen beladen sind, sind trotzdem im Schwarzen Meer Richtung Istanbul unterwegs. Sie fahren also ohne Zustimmung Russlands durch den Seekorridor, was ein riskantes Unterfangen ist. Zugleich aber sind die Getreidelieferungen aus der Ukraine essentiell wichtig, wenn in Afrika Hungersnöte verhindert und wenn die Preise auf den Weltmärkten nicht immer mehr in Turbulenzen geraten sollen. Was auf dem Spiel steht, Brigitte Scholz ist dazu.
Die Agrarmärkte haben sofort auf die Ankündigung Russlands am Samstag reagiert, es werde das Getreideabkommen aussetzen. Um etwa 5% seien die Getreidepreise an den Börsen seither gestiegen, hat Jan Peters beobachtet. Er ist unabhängiger Agrarjournalist in Hamburg. Vor 3 Jahren hätten die Getreidepreise am Weltmarkt bei etwa 200 bis 230 Dollar die Tonne ab Hafen gelegen.
Dann stiegen die Kurse schon, als die Drohungen von Putin kamen, so Ende 2021, auf 280, 290 Dollar an. Und mit dem Krieg sind sie auf 350 bis 390 Dollar teilweise gestiegen. Jetzt bewegen wir uns bei 360, 365 Dollar für normalen B-Weizen. Es ist anzunehmen, wenn es wirklich zu einer Blockade des Schiffsverkehrs kommt, also wenn Russland ernst macht und kein ukrainisches Getreide rauslässt, dass wir bei über 400 Dollar per Tonne liegen werden.
Zwar haben heute nach Angaben der Ukraine 12 Schiffe von ihren Schwarzmeerhäfen abgelegt. Ob sie tatsächlich ihr Ziel erreichen können, ist noch nicht klar. Doch gerade Weizen wird dringend benötigt. 30 Millionen Tonnen Weizen brauchen allein die Staaten in Nordafrika. Sie sind deshalb dringend auf die Importe aus der Ukraine angewiesen. Je höher die Preise stiegen, desto schwieriger werde es für sie, das Getreide zu bezahlen, sagt Peters.
In dieser Region wird zu 90% Weizen aus Russland, Ukraine und Kasachstan gekauft. Insbesondere Ägypten kauft fast 12 Millionen Tonnen Weizen im Jahr. Und deswegen ist es eben essentiell wichtig, dass ukrainisches Getreide weiterhin in diese Region geliefert wird. Und jeder Stopp oder jede temporäre Aussetzung führt zu steigenden Preisen.
Russland hatte im Juli zugestimmt, dass ukrainische Frachter wieder Getreide über einen Korridor im Schwarzen Meer exportieren dürfen. Trotz westlicher Sanktionen darf auch Russland eigentlich Getreide ausführen. Allerdings bemängelt Moskau, dass die Sanktionen im Finanz- und Logistikbereich das praktisch erschweren. Agrarexperte Peters.
Es gibt vielleicht noch 15 bis 18 Länder weltweit, die russischen Weizen kaufen. Aber dann gibt es die sogenannten Dreiecksgeschäfte. Dann wird russischer Weizen in irgendeine Region geliefert, zum Beispiel nach Indien, und von dort aus wieder exportiert in die nordafrikanischen Regionen. Also die Welt kann auf den russischen Weizen nicht verzichten, genauso wenig wie auf den ukrainischen Weizen. Aus dieser Region kommen 33% aller Weltexporte.
Doch selbst wenn die Exporte durch das Schwarze Meer weiter möglich sein sollten, dürfte 2023 die Knappheit nicht aufhören, erklärt Agrarexperte Peters. Denn wegen der westlichen Sanktionen fehlen in Russland die Ersatzteile für viele Landmaschinen. Die Ukraine wiederum hat in diesem Herbst wegen Kriegsfolgen nur 60% ihrer Anbauflächen bestellen können. Peters warnt deshalb.
Die sehr zu beklagenden Toten in diesem schrecklichen Putin-Krieg dort, das ist ein Staubkörnchen gegen das, was zu erwarten ist, wenn weniger Getreide aus der Ukraine kommen.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Es gibt diesen Kaufmannsgrundsatz, nachdem es keine zu hohen Preise oder keine unverkäuflichen Produkte gibt. Man muss nur jemanden finden, der bereit ist, zuzugreifen und zu zahlen. So eine Sache könnte das sein mit dem blauen Haken bei Twitter. Wenn Sie nicht von dieser Twitter-Welt sind, das gibt's für Nutzer, denen bestätigt wird, dass ihre Kurznachrichten und damit sie selbst von einer höheren Relevanz sind. Twitter-Neubesitzer Elon Musk hat da nun so eine Idee, der blaue Haken könnte künftig kosten. Nils Dams dazu.
Twitter sucht offenbar neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Verifizierte Accounts, das sind die mit dem blauen Haken, sollen für die Nutzer offenbar künftig Geld kosten. Das berichten Tech-Blogs und beziehen sich auf Insider. Demnach könnten sich künftig nur noch Nutzer verifizieren lassen, die den kostenpflichtigen Dienst Twitter Blue abonniert haben. Der kostet aktuell knapp $5 im Monat und ist in Deutschland noch gar nicht verfügbar. Laut Bericht könnte es künftig aber auch noch teurere Abos geben. Der neue Chef, Elon Musk, twitterte dazu lediglich, dass die Verifikation gerade überarbeitet werde. Twitter-Entwicklern soll Musk laut Bericht eine Frist von einer Woche gesetzt haben. Wenn sie den bezahlpflichtigen blauen Haken bis dahin nicht programmiert haben, sollen sie gefeuert werden. Verifizierte Accounts sind wichtig, weil sie die Echtheit von Usern bestätigen. Sie machen eine Information glaubwürdiger. Für Behörden, Prominente, Politikerinnen und Politiker sind sie bisher kostenlos. Übers Wochenende waren Elon Musk und Twitter immer wieder in den Schlagzeilen. Verschiedene Medien berichten über bevorstehende Entlassungen bei Twitter. Um strittige Inhalte zu kontrollieren, will Musk einen Rat einführen. Bis dahin soll sich an den Regeln nichts ändern. Außerdem wird Musk kritisiert, eine Verschwörungserzählung auf Twitter verbreitet zu haben. Die bezog sich auf den Freitagnacht angegriffenen Mann der US-Politikerin Nancy Pelosi. Musk löschte den Hinweis nach einigen Stunden wieder.
Nils Dams war das. Letzte Sendestation der Frankfurter Börsensaal mit Stefan Wolf und letzter Handelstag im Oktober, in den hinein es ziemlich heftige Inflationsraten aus dem Euroraum gab. Ein paar Zahlen von Ihnen, Herr Wolf, und dazu die Börsenreaktionen darauf. Kleiner Spoiler, die Börse hat das nicht sehr erschreckt.
Und das, obwohl die Euroinflation auf einen neuen Rekord gestiegen ist im Euroraum, lag die Inflationsrate ersten Berechnungen zufolge bei 10,7% im Oktober, so hoch wie nie und erstmals deutlich über 10%. Dabei ist die Euro-Wirtschaft auch noch nicht so stark gewachsen, wie man ihr das vorher unterstellt hatte. Alles Zahlen, die eigentlich nicht sehr gut ankommen sollten, aber, Sie haben es erwähnt, die Börse eher kalt ließen. Der deutsche Aktienindex heute mit 40 Pluspunkten oder 0,3% mehr bei 13.284 Punkten. Als Sahnehäubchen auf einen goldenen Oktober kann man sagen, ein Monat, in dem der deutsche Aktienindex 9% hat zulegen können.
Und am letzten Tag geht es bei Ihnen aber so ein bisschen Verhalten zu, weil die Börsianer auf die nächste Sitzung der US-Notenbank, der FED, Mitte der Woche warten.
Ja, die Inflationsdaten aus dem Euroraum setzen eigentlich die EZB unter Zugzwang. Aber vorher ist die US-Notenbank FED dran und von ihr wird ein sehr großer Zinsschritt erwartet. Das setzt den Euro sehr stark unter Druck. Auf Basis der Referenzkurse der Europäischen Zentralbank hat die Gemeinschaftswährung 0,4 Cent verloren auf 99,14 US-Cent und ist am Nachmittag noch mal deutlich abgerutscht. Unter 99 Cent auf 98,84 €.
Und zum Aktienmarkt. Die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care waren eigentlich heute heiße Abstiegskandidaten. Es gab nämlich dort die zweite Gewinnwarnung innerhalb weniger Monate.
Ja, da konnte man sich verwundert die Augen reiben, denn die Papiere von Fresenius und Fresenius Medical Care steigen hier um bis zu 6,1%. Die Unternehmen hatten bereits mehrfach vor sinkenden Umsätzen und Gewinnen gewarnt. Heute nochmal dazu Rahmendaten vorgelegt, Zahlen zum abgelaufenen Quartal, die allerdings besser ausgefallen sind, als man das erwartet hatte.
Noch kurz in eine besondere Nische geguckt. Es soll bald einen Cannabis-Anbieter an der Börse geben.
Der heißt Cantoridge, hat 35 Mitarbeiter, sitzt in Berlin, strebt an die Börse. Und das Ganze ist natürlich eine Wette darauf, ob die Legalisierung von Marihuana und Haschisch in Deutschland tatsächlich stattfindet. Vorerst wird das Ganze nur für medizinische Zwecke verwendet.
Anleihen und Goldpreis.
Der Goldpreis hat deutlich verloren von $1,648,05 am Freitagabend auf jetzt $1,639,82.
Stefan Wolf war das. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.